Ja, hallo, schönen guten Tag wieder mal bei Radio X im Hörerfenster. Wir sind wieder mit der Greenpeace-Gruppe hier anwesend und versuchen euch eine, wie wir hoffen, interessante, informative, aufschlussreiche, wie auch immer geartete Sendung liefern zu können. Wir werden heute uns mit der Energiewende beschäftigen, die ja dieser Tage, diese Wochen immer rauf und runter diskutiert wurde. Seit gut einer Woche ist das Geheimnis gelüftet. Die Katze ist aus dem Sack. Die EEG-Umlage wird ab 2013 um 1,69 Cent steigen auf 5,28 Cent je Kilowattstunde. Kurz das EEG, sprich Erneuerbare Energiengesetz, das regelt die Einspeisungsvergütung für Strom, der von Privatleuten unter anderem produziert wird und ins Stromnetz eingespeichert wird, wobei es auch die Höhe regelt und die Laufzeit für die Vergütungen. Darüber wollen wir euch informieren und weshalb die Energiewende trotz aller Unkenrufen vorangetrieben werden muss und aus welchen Gründen sie auch eingeleitet wurde. Des Weiteren sprechen wir dann im Verlauf der Sendung über einen neuen Vorstoß einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Einführung einer City-Maut. Und wir werden zum Ende dann noch einige Neuigkeiten, News auf Neudeutsch, euch zukommen lassen über Themen, die wir in den letzten Sendungen besprochen haben. Da war einmal das Thema Fracking Nordhessen und auch unsere Arktis-Shell-Kampagne werden wir euch auf den neuesten Stand bringen. Ja, Thema also die Energiewende, unverzichtbar und unbezahlbar, Fragezeichen. Dazu habe ich wieder Gäste im Studio. Das ist einmal der Alex Wenzel und der Joe Reinhardt. Sagt doch einfach mal Hallo, damit die Leute eure Stimmen kennen.
Hallo Frankfurt. Hallihallo zusammen.
Okay, alles klar. Schönen Dank zunächst mal. So, jetzt wollen wir mal einsteigen ins Thema. Der Alex wird uns zunächst mal die ersten Fragen zur Debatte um die Strompreiserhöhungen, überhaupt um den Strompreis, etwas näher bringen. Wie ich vorher schon in der Einleitung erwähnt hatte, über die erneuerbaren Energienumlage ab 2013 ansteigen, was nach dem derzeitigen Stand für drei Personen bedeutet, dass es im Jahr etwa 60 Euro mehr sind an Strom. Kosten und für einen Singlehaushalt liegt es bei etwa 34 Euro. Die EEG-Umlage wird ja hauptsächlich für den Anstieg der Strompreise verantwortlich gemacht. Alex, ist es tatsächlich so? Und du wirst uns mal auch kurz erläutern, weshalb es überhaupt zu der Energiewende kam.
Ja, als Einleitung wollte ich noch mal kurz überhaupt ins Gedächtnis rufen, warum machen wir eigentlich den ganzen Zirkus? Das EEG, das kam ja 2000 in Deutschland oder wurde in Kraft gesetzt. Es wurde übrigens auch von über 50 Ländern kopiert, also kann es gar nicht so schlecht sein, wie es gerade vielleicht der Herr Rösler von der FDP versucht uns zu erklären. Aber die ursprüngliche Idee war doch, wir wissen alle, dass bei der fossilen Verbrennung CO2 entsteht. Und der Klimawandel ist ja mittlerweile auch Konsens, den kann keiner mehr abstreiten. Und dass wir Menschen da nun auch maßgeblich daran beteiligt sind, das wissen wir ja auch. Also die Idee war eigentlich, sukzessive auszusteigen aus der Kohlekraft. Kohlekraftwerke einfach abzuschalten, weil die sehr ineffizient arbeiten und Kohle ist nun mal der größte CO2-Verursacher. Der zweite Punkt war Ausstieg aus der Atomkraft. Das Risiko ist einfach zu groß. Man spricht da gerne vom Restrisiko, aber wir wissen ja, was das Restrisiko mittlerweile bedeutet. Mal ganz zu schweigen von den Menschenleben, die dort riskiert werden. Das kostet Japan jetzt in Fukushima, das kostet Milliarden Euros. Also wenn man das auch noch umlegen würde, kommt man mit der Atomkraft, mit der Rechnung der billigen Energie auch nicht mehr zurecht. Ein anderer Punkt war auch noch, dass im Umkreis von AKWs das Krebsrisiko gerade für Kleinkinder oder für Kinder um 60% höher liegt, zum Beispiel bei Leukämie, bei der Leukämierate. Das wird gerne verschwiegen, das ist zwar schon in Studien bewiesen, aber von der Bundesregierung wird das alles nicht so richtig anerkannt. Außerdem ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns ja unabhängig machen vom Ausland. Wir kaufen im Moment noch ca. 70% Primärenergie im Ausland. Also Gas, Uran, Kohle, Öl haben wir alles so gut wie nicht in Deutschland. Und 70% müssen wir importieren. Die Preise, gerade für Kohle zum Beispiel, auch Uran, Gas sowieso, steigen an, sind angestiegen die letzten Jahre und werden die nächsten 10, 20 Jahre auch noch massiv ansteigen. Wir werden uns hier also vor Kosten nicht retten können. Der andere letzte Punkt ist vielleicht, dass wir auch überlegt hatten in 2000, als das EEG in Kraft kam, dass man Energie dezentral erzeugt, also Windräder da, wo der Wind weht, in der ganzen Bundesrepublik verteilt, aber auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern, da wo es sinnvoll ist. Und das hat ja bisher eigentlich ganz gut funktioniert.
Ja, man sollte auch mal bedenken, dass die EEG-Umlage eigentlich nur in Anführungszeichen 18,6% vom gesamten Strompreis ausmachen. Ja, mit dem Grund für die, ja, sagen wir mal, für die Privathaushalte, mittelständische Unternehmen etc. Etwas anscheinend exorbitanten Anstiege liegt ja auch darin, dass es ziemlich viele Befreiungen von der EE einer erneuerbaren Energienumlage für energieintensive Unternehmen gibt. Die sind da auch teilweise von den Netzentgelten befreit. Eine der Voraussetzungen ist, dass der Mindestverbrauch für die Befreiung mehr als 10 Gigawattstunden liegt. Und das soll jetzt wieder reduziert werden, dass Unternehmen, die über eine Gigawattstunde verbrauchen, schon befreit werden sollen. Das muss doch auch von irgendjemand finanziert werden.
Ja, das wird letztendlich zum großen Teil auf die private Haushalt umgelegt. Der BUND, der hat eine ganz tolle Grafik rausgebracht die letzten Tage und da wird unterschieden in vier Energieverbraucher. Das ist einmal die energieintensive Industrie, die tatsächlich nur mit 0,2 Milliarden Euro im Jahr beteiligt wird. Das sind also diejenigen, die von den Netzentgelten zum Beispiel befreit sind. Die übrige Industrie, die liegt da schon mit 5,5 Milliarden um ein wesentliches höher. Dann gibt es noch Gewerbe und Dienstleistungen, die zahlen 7,1 Milliarden und der private Haushalt, der zahlt 7,6 Milliarden. Es kann aber nicht sein, dass, um wieder auf die FDP zurückzukommen, leider, kann nicht sein, dass die FDP fordert, dass Energie bezahlbar bleiben soll, auf der anderen Seite aber selbst dafür sorgt, dass mehr und mehr Unternehmen befreit werden von den Netzentgelten. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass der Deutsche Wetterdienst in Offenbach befreit ist oder auch verschiedene Golfplätze, Hähnchenmastbetriebe. Ich habe gesehen, der Berliner Friedrichstadtpalast ist auch befreit. Rechenzentren, Schlachthöfe in Deutschland, die stehen alle nicht direkt im Wettbewerb und werden wahrscheinlich auch nicht ausziehen.
Im globalen Wettbewerb
oder internationalen Wettbewerb. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum die sich nicht zu einem gewissen Maß auch stärker beteiligen sollen an den Kosten, die jetzt zum größten Teil eben auf die privaten Haushalte zukommen.
Und wenn ich noch ergänzen darf, wenn solche Unternehmen oder Einrichtungen schon befreit werden, dann nur unter Auflagen. Der Deutsche Wetterdienst zum Beispiel sollte dann seine Großrechner mit Ökostrom, mit 100% Ökostrom betreiben oder seinen Strom selber herstellen mit Hilfe einer großen Photovoltaikanlage, denn Dachfläche hat er genug. Und das gilt auch für die von Alex gerade angesprochenen Hähnchenmastereien, Schlachtereien und so weiter. Die haben alle riesen Dachflächen, die können der Sonne auch mal Landefläche bieten und ihren Strom dann selber machen. Und dann können sie auch sagen, wir möchten gerne befreit werden oder einen reduzierten Satz bei der EEG-Umlage haben. Aber ohne Bedingungen solche Unternehmen zu befreien, das geht einfach nicht.
Genau, und es gibt einen anderen Ansatz, den jetzt Greenpeace zum Beispiel auch fordert, und zwar, dass man nicht belohnt wird, wenn man viel Strom verbraucht, nämlich um diese eine Gigawatt rüberzukommen, an Jahresverbrauch, sondern dass die Unternehmen, die Energie sparen und das vielleicht auch nachweisen können, dass sie energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen haben, dass sie belohnt werden und dann vielleicht auch zu Recht weniger beteiligt werden an den Kosten. Also man kann schon mit verschiedenen Modellen arbeiten, um das gerechter zu verteilen und vor allen Dingen auch, um die energieintensive Industrie in Zukunft nicht mehr ganz so energieintensiv zu machen.
Ja, es stehen auch eventuelle zukünftige Preistreiber in den Startlöchern, möchte ich jetzt mal sagen. Stichwort Offshore-Windkraft. Ist Windkraft aus hoher See denn notwendig und richtig?
Also es ist mit Sicherheit so, dass dort die leistungsstärksten Windräder stehen mit 6, 7 Megawatt. An Land findet man meistens Windkrafträder um die 2, 3 Megawatt. Die alten Windräder, die haben vielleicht sogar nur 600 Kilowatt, also wesentlich niedriger. Die könnte man übrigens auch alle ersetzen, austauschen mit leistungsstärkeren Kraftwerken. Es ist auch so, dass wir aktuell überhaupt gar keinen allzu großen Netzausbau brauchen. Also es wurde in einer Studie veröffentlicht, dass bis zu 40% erneuerbarer Energie die Netze im Grunde ausreichend sind. Ausgeschlossen sind vielleicht bestimmte Anschlusspunkte an der Nordsee, also für die Offshore-Anlagen, dass die tatsächlich an Land, dass der Strom an Land eingespeist wird. Aber was den Rest der Bundesrepublik angeht, brauchen wir bis 40% uns für den Netzausbau im Moment keine Sorgen zu machen. Natürlich muss jetzt investiert werden und der Ausbau vorangetrieben werden, aber das sollte kein Grund sein, um jetzt, wie das der Herr Altmaier fordert, einen Deckel auf Windkraft- und Biomasseanlagen zu setzen.
Es wurde ja eine Quotenregelung ins Spiel gebracht, die scheint ja zumindest in Großbritannien grandios gescheitert zu sein. Die hatten das ja eingeführt und nehmen das jetzt aber wieder zurück. Neben der Debatte um die Strompreise gibt es ja auch noch weitere Aspekte für die, wie die Energiewende umgesetzt werden soll. Da gibt es ja die Sachen mit Stromerzeugung ist eines. Was sind da noch weitere Punkte dafür?
Naja, Effizienz ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sollten schon sehen, dass wir unsere Industrie effizienter gestalten, vor allen Dingen auch die Herstellung von Wärme und von Strom sowieso. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Kohlekraftwerke haben im Schnitt 40% Effizienz. Gaskraftwerke liegen da schon weit drüber mit 60 bis sogar 80%, wenn man noch die Wärme nutzen kann. Atomkraftwerke sind unter 40%. Also wir sind nicht sehr effizient, was unsere Energieherstellung angeht im Moment. Und da kann man einiges tun. Natürlich können wir zu Hause auch vieles tun. Das fängt an, dass man die großen Energiefresser, wie zum Beispiel Kühlschränke, austauscht. Die guten oder die neuen Geräte, die jetzt schon A++++ aufzeigen, sind natürlich entsprechend teuer. Hier wäre zum Beispiel auch eine Forderung von Greenpeace, dass man eine Art Abwrackprämie für alte Geräte vorstellt und den Haushalten, die sich für ein modernes Gerät entscheiden, einfach finanziell, dass man die unterstützt.
Das hat ja damals bei der Autoindustrie auch ganz gut funktioniert. Greenpeace hat ja auch ein Konzept ausgearbeitet, das bis 2050 reicht, mit dem Ziel, bis dorthin 100% Ökostrom. Welches ist denn das Konzept?
Also das Ziel ist, dass wir uns bis 2050 komplett aus Atomkraft sowieso und auch von den Kohlekraftwerken verabschieden. Und um auf den Punkt der Kosten nochmal zu kommen, Greenpeace hat zusammen mit dem EUTEC-Institut ausgerechnet, dass uns die Energiewende ca. 200 Milliarden Euro bis 2050 kosten wird. Was aber gerne verschwiegen wird, ist, dass wir bereits im Jahr 2030 ca. 300 Milliarden Euro eingespart haben. Und woher kommt diese Summe? Das sind einfach die Energiekosten oder die Primärenergie, die wir nicht mehr einkaufen müssen. Also es ist eine Win-Win-Situation. Für uns ein schöner Nebeneffekt ist, dass kleine Gemeinden, kleine Kommunen, dass die über Gewerbesteuern sich richtig sanieren können. Das hatten wir, glaube ich, schon mal hier erwähnt. Mastershausen ist ein Beispiel im Hunsrück, die mittlerweile sehr, sehr viel Geld verdienen, indem sie einfach Gewerbeeinnahmen haben, aufgrund der Windräder, die sich dort drehen und der Photovoltaikanlagen. Also es kommt uns allen zugute und eine Anschubinvestition, wie sie jetzt bei den Erneuerbaren angelaufen ist, ist einfach erforderlich, um das in Gang zu bringen. Das wird ein Selbstläufer werden, also es wird uns Angst gemacht mit Strompreisen, die steigen, was vielleicht auch die nächsten 2-3 Jahre noch der Fall sein kann, aber dann wird sich das stabilisieren. Und bei Kohle und Atom sind wir eben abhängig davon, was uns die Länder, die das Zeugs verkaufen, was die dafür haben wollen. Ja, das, was ich zuletzt gesagt hatte, wollte ich gerade noch mal ein bisschen klarer vielleicht ausdrücken. Und zwar die konventionelle Energie, also Gas, Öl, Uran, Kohle, da richten sich die Kosten ja nach den Brennstoffkosten. Das heißt also das, was wir für die Brennstoffe immer wieder bezahlen. Und bei der erneuerbaren Energie ist es anders. Da geht es um die Gestehungskosten oder die Herstellkosten. Also das sind einmalige, fast einmalige Kosten für die Investition, für den Bau der Anlagen. Der Wind und die Sonne schickt uns keine Rechnung. Also wir sind dann von den Brennstoffkosten befreit. Und das ist genau der Punkt, den einige Politiker leider noch nicht kapiert haben. Einmal investieren und dann haben wir keine Brennstoffkosten mehr. Das ist die Lösung. Übrigens zu den Subventionen kann man sagen, dass seit 1970 die Atomkraft um die 180 Milliarden Euro bekommen hat, die Kohlekraft auch mit 120 Milliarden Euro subventioniert wurde und die erneuerbaren Energien bisher ca. 25 Milliarden Euro bekommen. Ist natürlich alles viel Geld, aber um das mal in die Relation zu setzen, sind wir bei den erneuerbaren Energien gar nicht so schlecht.
Gut, okay, dann können wir diesen Blog, dieses Thema mal zumindest heute abschließen. Ich bin sicher, das wird uns noch ja wahrscheinlich Monate oder eher Jahre weiter verfolgen. Der Alex hat es vorher schon mal angedeutet. Mit dem Grund für die Energiewende war ja auch das Thema Klimaschutz, Klimaerwärmung. Die Energiepolitik ist natürlich auch in vielen, vielen Bereichen oder hauptsächlich Klimaschutz bzw. Klimapolitik. Der Herr Oettinger, der EU-Energiekommissar, hat in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau vor kurzem davon gesprochen, die EU wäre in den letzten Jahren, Zitat, zu eng am Klimaschutz gewesen. Joe, hat die EU Deutschland also ihre Hausaufgaben gemacht, sprich ihre CO2-Reduktionsziele erreicht und wir können uns da beruhigt zurücklehnen?
Nee, das können wir eben nicht, weil es geht genauso langsam und mühselig wie mit der Energiewende in Deutschland und in der Europäischen Union haben wir ja mittlerweile 27 Länder, also 27 verschiedene Interessen, wo jeder seine Vorstellungen von Energiewende und Klimaschutz hat. Und das muss man alles unter einem Hut bringen. Vor dieser Aufgabe, das muss man fairerweise sagen, steht auch ein Herr Oettinger, wenngleich eine Vielzahl von seinen Entscheidungen, die er in den letzten Jahren getroffen hat, eher zugunsten der energieintensiven Industrie waren, sprich der Industrie, die eben am meisten oder desjenigen Teils in Europa, die am meisten CO2 ausstoßen. Jüngstes Beispiel die Autoindustrie. Immer wieder gab es Forderungen von EU-Parlamentariern, auch der CO2-Ausstoß aus dem Verkehr drastisch zu senken. Die Autoindustrie ist dagegen Sturm gelaufen und vor kurzem hat Herr Oettinger dem größten europäischen Autohersteller, nämlich Volkswagen, schriftlich zugesagt, dass er in den nächsten Jahren keine weiteren Reduktionsvorschriften für CO2-Ausstoß bei Autos seitens der Europäischen Union zu befürchten hat.
Wie sieht es eigentlich zurzeit auf dem Feld, ich möchte nicht sagen Schlachtfeld, das wäre etwas zu hart, auf dem Feld der Klimaerwärmung aus? Gibt es denn da hoffnungsvolle Signale?
Nee, das haben wir gerade dieses Jahr gelernt. Wir haben ja in einer der letzten Sendungen unsere Arktis-Kampagne vorgestellt und wir haben gerade in diesem Sommer lernen müssen, dass der Klimawandel offenbar schneller voranschreitet, als viele Wissenschaftler das bislang gedacht haben. So hatten wir zum Beispiel in diesem Jahr die Situation, dass am Nordpol das sogenannte Meereisminimum, also die Ausdehnung des Meereises, die geringste war seit Beginn der Satellitenmessungen 1971 und das sogenannte Meereisminimum von 2007, wo die Eisfläche auch im Sommer schon sehr, sehr zusammengeschmolzen war, noch unterschritten worden ist. Und es gibt Prognosen, die sagen, dass man bereits im Jahr 2020 im Sommer mit einem Nicht-Eisbrecher, also mit einem normalen Schiff, das keine Eisklasse hat, zu einem eisfreien Nordpol wird fahren können. Und nebenbei reibt sich da schon die Kreuzfahrtindustrie die Hände. Die Seewege nördlich von Russland und von Kanada werden wahrscheinlich 5 oder 6 Monate im Jahr eisfrei dann sein, was natürlich für die Handelsschifffahrt eine bedeutende Abkürzung bedeutet. Wenn zum Beispiel Schiffe von China nach Europa fahren wollen, dann sparen sie zigtausende von Kilometern, wenn sie einfach die Nordost- oder die Nordwestpassage nehmen können. Also die Entwicklung, gerade in der Arktis, die läuft sehr viel schneller und bedrohlicher, als man das bis angenommen hat. Ein Beispiel vielleicht noch, auch in Grönland war es dieses Jahr ungewöhnlich warm. Dort sind an manchen Tagen in jeder Stunde 360.000 Kubikmeter Eis geschmolzen. Damit kann man jetzt erstmal wenig anfangen. Also man muss sich vorstellen, die ägyptischen Pyramiden wären massiv aus Eis. Und dann sind dort in jeder Stunde 10 dieser Pyramiden weggeschmolzen. Und das ist natürlich besonders bedrohlich, weil wenn Grönland abschmilzt, dann haben wir einen Meeresspiegelanstieg von 5 bis 7 Metern zu erwarten. Und dann können wir Holland, Norddeutschland, Dänemark und viele andere Küstenregionen können wir komplett vergessen und wir müssen die Menschen umsiedeln. Und das wird ein Riesenchaos zur Folge haben.
Dieser Tage wurde eine Studie veröffentlicht zum AKW, also jetzt nochmal einen kleinen Themenwechsel, wieder ein Grund für die Energiewende, Stichwort Atomkraft, Atomenergie. Da wurde eine Studie veröffentlicht, ein sogenannter Stresstest. Dabei wurden insgesamt gibt es in der EU 14 Staaten mit AKW-Betrieb und 13 ohne. Geprüft wurden 134 Atomkraftwerke in der EU sowie der Ukraine und der Schweiz. Zunächst gab es die Selbstauskünfte der Betreiber, sprich Großkonzerne, dann Zusammenfassung der nationalen Aufsichtsbehörden, anschließend inspizierten internationale Teams ausgewählte Reaktoren vor Ort. Das Augenmerk der Studie lag auf der Erdbebensicherheit, Folgen von Flugzeugabsturz auf AKW, Störfallmanagement, Gefahr von Wasserstoffexplosion beim Unfall, Zeit für Hochfahren von Notstromaggregaten fürs Kühlsystem. Der Herr Oettinger, den ich vorher schon mal erwähnt hatte, der EU-Energiekommissar, spricht davon, es bestehe nahezu überall erhebliches Verbesserungspotenzial. Wie fällt denn die Bewertung des Stresstests und das Ergebnis aus GEP, also aus Greenpeace-Sicht, aus?
Also wenn man sich das anguckt und mal dahin schaut, wie das gelaufen ist, die Prüfkriterien wurden auch, als dieser Stresstest bekannt wurde, massiv von der Umweltbewegung kritisiert. Da kommt eher mein Blutdruck in Stress, wenn ich mir das durchlese, was da gelaufen ist. Zumal ich Respekt vor dem Moderator, aber ich muss korrigieren, die Kriterien Flugzeugabsturz und Erdbebensicherheit sind eben nicht geprüft worden.
Ja, okay.
Da hat man nicht nachgefragt, sondern man hat technische Details der Anlagen abgefragt, wie zum Beispiel Kühlung, Reservebatterien, Kühlsysteme und so weiter. Und selbst da, das ist richtig, hat sich ein erheblicher Nachrüstungsbedarf ergeben von mindestens 10 bis, man rechnet von 10 bis 15, vielleicht sogar über 20 Milliarden Euro. Wenn die Energiekonzerne das Geld wirklich in den nächsten Jahren investieren müssten, dann prophezeie ich, dass das für viele Anlagen, gerade vielleicht auch in Frankreich oder Tschechien und um uns herum, das ausbedeutet, weil dann sind diese AKWs unwirtschaftlich. Aber dieser Stresstest und die ganze Diskussion drumherum hat nochmal die Position von Greenpeace und der gesamten Umweltbewegung bestätigt, warum wir so schnell wie möglich alle AKWs abschalten müssen.
Ja, Alex, bitte.
Ja, ich finde es vor allen Dingen erschreckend, wenn wir jetzt hören, dass nach dem Unfall 1986 von Tschernobyl, dass da ja auch Nachrüstungsprogramme beschlossen wurden und die wurden großenteils nicht umgesetzt. Das heißt, die Betreiber haben das nicht für notwendig erachtet, da nachzurüsten. Jetzt gibt es, wie du eben gesagt hast, wieder Auflagen, beziehungsweise sind, man kann es leider nicht gesetzlich formulieren, es sind nur Empfehlungen. Jetzt gibt es wieder Möglichkeiten nachzurüsten. Es ist die Frage, ob das diesmal erfolgt. Also es ist schon sehr fahrlässig, wie die Betreiber mit den AKWs umgehen.
Ihr seid ja eher international verknüpft, wie ich das bin, in Greenpeace. Es gibt doch da eine nette Episode aus Schweden zu erzählen.
Ja, also vor kurzem haben die schwedischen Greenpeace-Freunde zwei Atomkraftwerke besucht. Und zwar 35 Aktivisten waren im Atomkraftwerk Ringhals, das, wenn ich richtig erinnere, zu E.ON gehört. Und dann waren 35 Aktivisten im Atomkraftwerk Forsmark, das gehört zu Vattenfall. Und der letzte Aktivist ist erst nach über 48 Stunden freiwillig, muss man sagen, aus seinem Versteck rausgekommen. Und wir haben auch einige Leute hier von Greenpeace Deutschland gesprochen, die mit dabei waren und die waren wirklich überrascht und entsetzt zugleich, wie einfach man in so eine Anlage reinkommt. Also die Betreiber können wirklich drei Kreuzzeichen machen, dass es sich bei den Besetzern lediglich um Greenpeace-Aktivisten handelt und umsonst niemand anders. Sonst hätten sie mitunter eine böse Überraschung erleben können.
Der bereits mehrfach erwähnte Herr Oettinger, er ist eben zuständig für diese Bearbeitung der Studie und Auswertung und Vorschläge in der EU-Kommission. Er hat eine unverzügliche Beseitigung der Sicherheitsmängel gefordert und mahnt mehr Rechte für die Kommission in der Energiepolitik an. Welche Handhabe bzw. Befugnisse hat die EU-Kommission eigentlich bezüglich der Umsetzung aus diesen Mängeln in dem Stresstest?
Also wir haben ja eine Gewaltenteilung auch in der Europäischen Union. Wir haben einmal die Europäische Kommission, dann haben wir das EU-Parlament und wir haben den Ministerrat. Das heißt also, wenn der Umweltkommissar der Energiekommissar wenn der EU-Energiekommissar Oettinger Vorschläge macht oder Gesetzesinitiativen auf den Weg bringt, dann muss das Europäische Parlament zustimmen und auch alle Umweltminister aus 27 EU-Ländern müssen zustimmen, damit dieses Recht oder dieser Standard in allen EU-Staaten gleich gilt. Und das kann mitunter sehr lange dauern, wenn es nicht, wie leider in vielen Fällen auch geschehen, im Sande verläuft. Also es ist sehr löblich, wenn Herr Oettinger Besserung fordert. Das hätte ich mir auch gewünscht zu der Zeit, als er noch Ministerpräsident in Baden-Württemberg war. Da war er nämlich für die Atomkraftwerke Neckarwestheim und Philippsburg zuständig. Und wenn er das damals umgesetzt hätte, was er heute als Energiekommissar fordert, dann wären wir auch in Deutschland vielleicht mit der Energieschande ein Stückchen weiter.
Energieschande.
Mit der Energie, dann wären wir, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, dann wären wir also mit der Energiewende vielleicht ein Stück weiter. Diese Spitze muss ich mir leider hier, kann ich mir nicht verkneifen.
Okay, hätten wir das Thema Energiewende durch, beziehungsweise wir haben da noch eine Schlussfrage, die ich gern ganz kurz von euch beantwortet hätte. Was muss aus Sicht von GP getan werden, um die Energiewende zum Erfolg zu führen? Was können wir Verbraucherinnen und Verbraucher tun? Könnt ihr euch die Antwort teilen?
Also aus meiner Sicht, oder wir beobachten ja eine erfreuliche Entwicklung. Es gibt in Deutschland immer mehr sogenannte Bürger- oder Energiegenossenschaften, die sich beispielsweise an Solaranlagen beteiligen oder die Windräder errichten lassen und selber damit Einnahmen generieren und einfach die lokale Energiewende, die dezentrale Energieversorgung, die du ja auch schon erwähnt hast eingangs, dass die quasi in Bürgerhand genommen wird, von diesen Genossenschaften und vorangebracht wird. Und das ist ein wunderbarer Samen und diese Pflanze, die müssen wir hegen und pflegen. Das darf nicht nur eine Pflanze werden. Es müssen große Ackerflächen dieser Pflanzen in ganz Deutschland wachsen. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum die Energiewirtschaft jetzt langsam aufwacht, weil diese Energiegenossenschaften und die Menschen, die ihre Energieerzeugung in ihren Kommunen selber in die Hand nehmen, die stellen natürlich das Geschäftsmodell dieser Energiemultis in Frage. Und das ist genau der richtige Weg, den finde ich klasse.
Ja, der Herr Altmaier hat ja auch bestimmte Pläne, allerdings sind die eher kontraproduktiv. Er möchte eine Deckelung des Ausbaus der Windenergie. Das ist genau der falsche Weg. Man sollte jetzt Programme, die schon laufen, nicht abbremsen, sondern eher weiter unterstützen. Die Energie oder beziehungsweise die Industrie, die muss an der Energiewende einfach mehr beteiligt werden, das haben wir schon gesagt. Und das Ziel muss eigentlich sein, das muss unser Verständnis eigentlich irgendwann mal hergeben, wir dürfen nicht versuchen, die Erneuerbaren in das bestehende, konventionelle alte Stromnetz zu integrieren, sondern es müsste genau anders sein. Wir müssen die konventionellen Kraftwerke in das Konzept der erneuerbaren Energie einbauen. Und wenn wir das einmal kapiert haben und verstanden haben und die Politik auch ein bisschen in der Richtung aktiv wird, dann könnte es sogar noch schneller gehen als erwartet. Der Herr Altmaier hat ja selbst das Ziel der Bundesregierung schon angehoben. Es war ja mal geplant, bis 2020 35% erneuerbare Energieanteil zu haben beim Strom, bei der Stromproduktion. Er hat das auf 40% hochgesetzt. Das hört sich erstmal sehr gut an, aber wir würden ohne eine Begrenzung, zum Beispiel bei einer Deckelung der Windenergie, würden wir weit über 40% kommen bis 2020. Wir haben jetzt schon 27%, habe ich gerade gelesen. Es waren Anfang des Jahres 25, jetzt haben wir schon 27% Anteil. Also es funktioniert trotz aller Hemmnisse, die uns im Moment die Regierung vielleicht da in die Wege legt.
Wir hätten da noch ein weiteres Feld, das wir beackern könnten, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das müssen wir irgendwann auch mal erörtern. Es geht um den Stichwort Netzausbau. Das wird auch noch ein ganz, ganz großes Brett, das da gebohrt werden muss. Und was wir alle tun können, hat der Alex vorher schon mal angedeutet, Energie sparen und natürlich, was wir immer empfehlen, zu einem Ökostromanbieter wechseln. Je mehr Ökostrom, umso größer wird der Druck auf die konventionellen und umso schneller sind wir diese Dreck- und Gefahrenschleudern los.
Da gibt es übrigens auch eine Studie dazu und da hat sich herausgestellt, dass in vielen Städten in Deutschland bereits reiner Ökostrom günstiger ist wie der konventionelle Strom, wenn man sich damit befasst. Also das ist, wie der Otto gerade gesagt hat, eigentlich das Allerwichtigste, wenn wir den großen vier Energiekonzernen ihre Kunden wegnehmen, also wenn wir umstellen, dann bringt das auch nochmal eine ganze Menge.
Wie bereits am Anfang erwähnt hatte, gab es eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland und die erwägt, den Bundesländern zu erlauben, dass sie ihre Städte bevollmächtigen, eine City-Maut einzuführen. Joe, ist das jetzt nun lediglich alter Wein in neuen Schläuchen? Das Thema gibt es ja schon länger.
Ja, das Thema gibt es schon länger. Es gab auch hier und da den einen oder anderen Versuchsballon, sogar von unserem Bundesverkehrsminister Ramsauer, darüber nachzudenken, ob man denn eine PKW-Maut einführt oder nicht. Weil offensichtlich das Geld, was über die anderen Steuerarten reinkommt, für die Reparaturen und die Unterhaltung des Straßennetzes wohl nicht ausreicht. Wobei die Umweltbewegung da natürlich einen anderen Ansatz hat. Wenn wir von der Energiewende reden und fordern, dass weniger CO2 ausgestoßen werden soll aus den Haushalten, aus der Industrie, dann dürfen wir den Verkehr natürlich nicht vergessen. Gerade der Lkw-Verkehr nimmt ja massiv zu. Und auch in den Innenstädten, man muss sich das nur mal hier in Frankfurt angucken, unser berühmtestes Beispiel ist da die Friedberger Landstraße, da fahren jeden Tag über 30.000 Autos lang, pusten ihre Schadstoffe in die Luft, machen Lärm und das ist natürlich für die Menschen in den Städten eine erhebliche, auch gesundheitliche Belastung. Und eine City-Maut sollte da eigentlich eine lenkende Wirkung haben. Und das war für die Umweltbewegung der Anlass, auch schon länger eine City-Maut zu fordern. Allerdings unter der Bedingung, dass die Einnahmen aus dieser Maut dann zu 100% möglichst in den Ausbau und in den Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs gehen. Dann wird natürlich schnell die Frage gestellt, ja, dann kann ja nur noch, sag ich mal, in Gänsefüßchen der Porsche-Fahrer in die Stadt reinfahren und der kleine Mann kann dann gar nicht mehr in die Stadt reinfahren. Natürlich muss man das Modell so ausgestalten, dass die Leute, die eben das Auto stehen lassen, davon auch was haben, sprich, dass sie vielleicht weniger Kfz-Steuer zahlen müssen. Und da muss die Politik sich dann eben darüber verständigen, was sie will. Will sie eine reine Nutzungsgebühr, so wie wir das zahlen müssen, wenn wir zum Beispiel mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn fahren, dann zahlen wir für die Nutzung. Und der Autofahrer zahlt dann in Zukunft auch für die Nutzung einer städtischen Straße, wenn er diese befährt.
Da hast du mir schon einige Fragen vorab beantwortet. Schön, Gedanken lesen, beziehungsweise in meinem Zettel verkehrt rum ablesen. Der hessische Verkehrsminister, der Herr Rentsch von der FDP, lehnt eine City-Maut vehement ab. Also zur Finanzierung von der Verkehrsinvestition lehnt er das ab, sprich für Investitionen in den ÖPNV. Was würde das denn für Frankfurt bedeuten und weshalb sollte zum Beispiel in Frankfurt eine City-Maut eingeführt werden?
Also wir haben seit Jahren, nicht nur in Frankfurt, sondern im gesamten Rhein-Main-Gebiet, die Diskussion über die hohen Feinstaubwerte. PM10, das sind diese kleinen Teilchen, die durch die Luft schweben und die so klein sind, dass sie sogar bis in die Lunge eindringen können und dort Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen können, krebserregend sind. Und die kommen zum großen Teil eben aus dem Straßenverkehr. Und damit das reduziert wird, sollte der Individualverkehr, sprich der Autoverkehr, möglichst reduziert werden. Und da ist die Maut ein Instrument, um das hinzukriegen. Mit Tempo 30, wie das jetzt zum Beispiel diskutiert worden ist und was Herr Rentsch ja auch abgelehnt hat, ist es da nicht getan. Wir müssen einfach, wenn wir wirklich den CO2-Ausstoß aus dem Verkehr reduzieren wollen, dann kommen wir nicht umhin, die Zahl der Autofahrten gerade in den Städten zu reduzieren. Das ist besser für die Lebensqualität der Menschen in den Städten und auch für die Gesundheit, für die Luftqualität, die Lärmbelastung sinkt. Da ist es einfach besser, diese City-Maut zu haben. Es gibt übrigens schon auch in Europa gute Beispiele, wo eine City-Maut zu einer Verbesserung der Luftqualität und auch der Lärmbelastung geführt hat. Das ist London, das ist Stockholm. Und ein Mautmodell habe ich jetzt kürzlich gesehen, ist auch sehr gut. Das ist das Mautmodell in San Diego. Da ist nämlich rechtlich festgelegt, dass die Einnahmen aus dieser Maut wirklich für den Ausbau des ÖPNV genutzt werden, was bei anderen Mautsystemen nicht der Fall ist. Aber ich denke, das wäre eine Grundvoraussetzung, dass die Leute, die das Auto stehen lassen, wirklich auch eine echte Alternative haben, wenn sie von A nach B wollen.
Schön, du hast mir wieder eine Frage abgenommen, aber das ist gut, sondern ersparen wir uns etwas Zeit, wenn ich nicht zu viel rede. Deshalb schönen Dank mal, wir werden an dem Thema dranbleiben, da wird sich sicher auch einiges tun. Der Vorschlag kam ja unter anderem vom Herrn Herrmann aus Baden-Württemberg, dem dortigen Verkehrsminister, mal gucken, wie sich das entwickelt. Schlussrunde. Wir haben, wie bereits euch versprochen, noch ein paar Neuigkeiten, die über das hinausgehen, was wir gerade besprochen haben. wird der Joe kurz was dazu sagen. Einmal das Stichwort Tracking, das hatten wir in einer letzten Sendung besprochen. Das ist die Gassuche eigentlich in Nordhessen. Was gibt es dazu Neues?
Ja, ganz kurz nochmal. Fracking ist eine Methode, wo Flüssigkeiten in die Erde gepumpt werden, mehrere hundert Meter bis mehrere tausend Meter tief, um das Gestein porös zu machen, um so Öl oder Gas dort rauspumpen zu können. Diese Methode soll auch in Deutschland Anwendung finden und in Nordhessen gibt es zurzeit ein kanadisches Unternehmen, das dort nach entsprechenden Vorkommen sucht, Gasvorkommen ausbeuten möchte. Allerdings hat die Regionalversammlung, also die nordhessischen Landkreise, sich kürzlich auf einer Versammlung dagegen ausgesprochen. Sie möchten das nicht. Und auch viele Bürgerinitiativen gibt es bereits, die sich mit diesem Thema befassen und das nicht haben möchten. Und schlussendlich möchte ich nochmal auf den Film Gasland hinweisen, ein amerikanischer Dokumentarfilm, der die Folgen dieser Methode gut darstellt.
Noch ein, zwei Sätze zur Arktis-Shell-Kampagne.
Ja, der Wettergott hat dazu beigetragen, dass Shell seine Pläne für dieses Jahr aufgeben musste. Also die ganze Ausrüstung ist quasi auf dem Rückweg. Aber sie wollen leider Gottes im nächsten Juli einen erneuten Versuch starten. Aber dann sind wir von Greenpeace natürlich auch zur Stelle.
Okay, dann habe ich noch zwei, drei Termine ganz kurz, weil wieder mal, wie immer, die Zeit davonläuft. Hinweisen möchte ich auf unseren Schnupperabend, der immer am ersten Montag eines Monats stattfindet und 18 Uhr beginnt im Baumweg 10. Dann haben wir unsere Pläne am ersten und am dritten Montag eines Monats 19 Uhr auch im Baumweg 10. Außerdem wird es am 27.10. an der Hauptwache einen Stand zum Thema Lebensmittelverschwendung geben, wenn ihr uns da mal aufsuchen, besuchen wollt. Und am 17.11. werden wir wieder die bereits erwähnte Arktis-Shell-Kampagne etwas informieren, Unterschriften sammeln. Wo das genau sein wird, wissen wir noch nicht. Das wird sich rausstellen. Guckt mal auf unsere Internetseite greenpeace-frankfurt.de. Weitere Informationen gibt es auch über www.greenpeace.de. Tschüss dann, bis zum nächsten Mal. Auch danke an meine Studiogäste.
Danke auch. Ciao. Tschüss.